Ich lese Gottes Wort, und zwar Micha Kapitel 4, der heutige Bibeltext für die Predigt, nach der Übersetzung Neues Leben. Aber in den letzten Tagen wird der Tempelberg alle anderen Berge an Größe und Höhe überragen. Es werden dann Menschen aus allen Nationen zu ihm herbeiströmen. Viele Völker werden sich auf den Weg machen und einander zurufen: Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir so leben, wie er es möchte. Denn der Herr wird von Zion seine Weisungen ausgehen lassen und von Jerusalem sein Wort. Dann wird er der Richter über viele Völker sein und wird mächtigen Nationen Recht sprechen, auch wenn sie noch so weit entfernt sind. Dann werden sie ihre Schwerter in Pflugscharen umschmieden und ihre Speere in Winzermesser. Kein Volk wird mehr ein anderes Volk angreifen und keiner wird mehr lernen, wie man Krieg führt. Jeder wird ungestört in seinem Weinberg und unter seinem Feigenbaum sitzen. Denn es wird nichts mehr geben, wovor er Angst haben muss. Das habe ich, der Herr, der Allmächtige, verheißen. Mögen auch alle Völker ihren eigenen Wegen nachfolgen, jeder den Namen seines Gottes anrufen. Wir wollen unserem Gott für immer und ewig nachfolgen. Der Herr verspricht: Der Tag wird kommen, an dem ich alle, die zerschunden sind, und alle, die ich in meinem Zorn verstoßen habe, sammeln werde. Und ich werde alle, denen ich Böses zugefügt habe, zusammenholen. Ich will dafür sorgen, dass die Zerschundenen als heiliger Rest erhalten bleiben. Und die, die sich weit verlaufen haben, werde ich zu einem starken Volk machen. Dann wird der Herr vom Berg Zion als König über sie herrschen, bis in die Ewigkeit. Und du, Wachturm auf dem Hügel von Jerusalem, wirst deine frühere Herrschaft wiedererlangen. Was schreist du denn jetzt so laut, Jerusalem? Ist kein König mehr bei dir in der Stadt? Ist dein Ratgeber umgekommen, dass du dich jetzt in Schmerzen windest, wie eine Frau, die in den Wehen liegt? Ja, Tochter Zion, du sollst dich in Wehen winden und stöhnen wie eine Frau, die ein Kind bekommt. Denn du wirst den Schutz der Stadt aufgeben und auf freiem Feld wohnen müssen. Du wirst nach Babylon verschleppt werden, aber du wirst von dort gerettet werden. Im Moment haben sich jedoch viele Völker gegen dich versammelt. Sie sagen: Zion soll entweiht werden und wir wollen uns daran ergötzen. Doch sie kennen die Gedanken des Herrn nicht und verstehen auch nicht, dass er sie nach seinem Plan zusammengebracht hat, so wie man Korngarben auf der Tenne sammelt, um sie zu dreschen. Erheb dich, Tochter Zion, und drisch auf die Feinde ein, denn ich mache dein Horn zu Eisen und deine Hufe zu Erz, so dass du viele Völker zermalmen wirst. Du wirst mir all das wieder weihen, was sie dir zuvor geraubt haben. Mir soll ihr ganzer Reichtum gehören. Zeig nun deine Trauer, du an traurige Zeiten gewöhnte Stadt. Die Feinde haben einen Belagerungswall gegen uns aufgeworfen und sie schlagen dem Richter Israels mit einem Stock ins Gesicht.
Guten Morgen. Wow. Schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe ein paar Fans anscheinend. Wir befinden uns in der Predigtreihe Micha, kleiner Prophet, große Wirkung. Mich würde mal interessieren, heißt hier eigentlich jemand zufällig Micha? Nee, Michael vielleicht? Michaela? Irgendjemand? Ah, ich kann das natürlich nicht sehen. Herzlichen Glückwunsch. Passt einfach gut. Vielleicht habt ihr schon gefragt, was ist das für ein Text? Warum beschäftigen wir uns mit sowas, was so schwer ist? Das ist eine völlig fremde Welt, 8. Jahrhundert vor Christus. Und diese Texte, die wir hier immer jeden Sonntag hören und lesen, die sind extrem herausfordernd, besonders wie die verschiedenen Teile irgendwie zusammenpassen. Ja, dann gibt es Verse, wo man denkt, ah, das klingt ganz cool, und direkt der Satz danach, hä, was soll denn das? Und es ist nicht nur für euch schwer, sondern auch für uns Prediger schwer, weil es einfach ein schweres Buch ist, mit diesen krassen Wechseln. Und die Frage ist, warum sollte man sich diese Mühe machen, sich damit auseinanderzusetzen? Also ich habe das erste Mal in meinem Leben vor ein paar Wochen einen Kürbis gekauft und Kürbissuppe gemacht. Ich weiß, ich bin ein Spätzünder. Und ich muss sagen, dass es gar nicht so einfach ist, so einen Kürbis in Stücke zu schneiden. Also es braucht schon ein bisschen Kraftaufwand. Man kann den Kürbis natürlich als Ganzes in die Pfanne hauen oder in die Mikrowelle oder in den Ofen. Nur wird am Ende keine Suppe rauskommen, denke ich mal. Ich habe es nicht probiert. Wenn man wirklich eine Suppe will, muss man die Mühe reinstecken, das Ding zerhacken, zerkleinern, pürieren und dann kommt die Suppe raus. Und es ist so ein bisschen wie bei der Bibel. Die Bibel ist auch kein Fertiggericht. Ja? Es gibt Teile, die sind so verzehrfertig, die sind leicht verdaulich, die sind gut zum Einstieg, gerade am Anfang. Dann gibt es Teile, und Micha gehört definitiv dazu, die kosten ein bisschen Mühe, bis sie irgendwie schmecken, bis man sie gut verzehren kann. Und natürlich soll die Predigt helfen, so ein bisschen mundgerechte Stücke zu produzieren. Aber ein bisschen eigene Investition und eigenes Engagement ist gefragt. Da kommt ihr nicht drum herum. Und ich denke, die Bibel ist uns von Gott gegeben, um uns für ein ganzes Leben zu sättigen. Und nicht nur so ein 5-Minuten-Termin, den man sich schnell reinschiebt und dann ist gut. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, sich da die Zeit auch für zu nehmen und das wirken zu lassen und sich damit auseinanderzusetzen. Weil erst dann kann man den Gewinn daraus ziehen. Und wir wachsen auch mit der Zeit an der Bibel. Ich glaube, Gott hat sich das bewusst so gedacht, dass nicht alles ganz so leicht ist, wie wir es vielleicht gerne hätten. Und deswegen möchte ich damit starten, euch ein Kompliment zu machen, dafür, dass ihr hier seid und sehr schön aussieht. Und noch ein größeres Kompliment, wenn ihr vielleicht sogar die letzten paar Male schon da wart, weil die letzten Predigten und die Texte waren echt herausfordernd. Und wenn du sogar noch selber mitliest, wow, dann bin ich ganz begeistert von dir. Ich weiß, ihr könnt euch von meinen Komplimenten nichts kaufen. Aber wenn es so wäre, würde ich mir ständig selber Komplimente machen und das wäre nicht gut für mich. So, zurück zu Micha. Propheten, und Micha war ein Prophet, die waren sowas wie Religionskritiker und Sozialkritiker. Die wurden von Gott geschickt, um Missstände anzuprangern. Jetzt kennt man auch Propheten aus anderen Ländern von damals. Zum Beispiel gab es in Mari damals Propheten. Die waren meistens am Königshof angestellt. Und wenn man liest, was die so geschrieben haben, dann sieht man, dass die typischerweise sehr konform ihre Prophetien gegeben haben. Das heißt, das, was sie gesagt haben, das hat dem König dann immer ganz gut gefallen. Ja? Das waren Sachen so, ja, der Krieg, den wirst du gewinnen, das wird ganz gut laufen für dich. Die haben so das gesagt, was man von offizieller Seite quasi erwartet. Und die meisten Propheten in Israel, im Volk Israel, die waren radikale Kritiker. Die haben nicht so die Standardmeinung, die man erwarten würde, weitergegeben. Die waren eigentlich mehr Außenseiter. Die hatten einen ziemlich einsamen und ziemlich einen gefährlichen Job, weil sie immer ein bisschen mit dem, was sie gesagt haben, riskiert haben, dass sie sich so unbeliebt machen, dass man sie kurzerhand los wird. Und es ist bemerkenswert, dass gerade diese Propheten in der Bibel gelandet sind, im Kanon drin sind, mit ihren unangenehmen Botschaften, die überhaupt nicht immer pro Israel sind oder herrschaftskonform sind. Und Jesus war selber ein Prophet in dieser großen Tradition und der hat sich auch angelegt mit den religiösen Leitern von damals. Er war systemkritisch, er war gesellschaftskritisch. Und eigentlich hat die Kirche heute diesen prophetischen Auftrag von den Propheten geerbt. Das heißt, die Kirche sollte eigentlich eine gesellschaftskritische Gemeinschaft sein, die diese Tradition fortführt. Und wenn man es so betrachtet, dann bedeutet Glauben, dann kann Glauben gar nicht mehr bedeuten, dass ich irgendwie versuche, dogmatisch an was festzuhalten oder mich gegen andere Sachen zu immunisieren oder immer Recht zu behalten. Sondern Glauben bedeutet dann die grundlegende Bereitschaft, dass ich mich selbst hinterfragen lasse und auch meine Gesellschaft hinterfrage. Und zwar durch Gottes Wort. Und deswegen ist es herausfordernd, diese Predigtreihe, aber ich denke, es ist sehr gut. Und wir haben in den ersten 3 Kapiteln gesehen, dass Micha unglaublich hart kritisiert. Der prangert Ungerechtigkeit an, Machtmissbrauch, dass Leute ihre Interessen auf Kosten anderer durchboxen, ja? Dass sie andere enteignen, dass sie bestechlich sind und so weiter. Ganz viele konkrete Sachen. Alles Probleme, die es heute ja nicht mehr gibt. Und Micha sagt, so wie ihr lebt, das hat Auswirkungen auf euer Verhältnis zu Gott. Ja, Gott is not amused, um es mal Englisch auszudrücken. Im Gegenteil, der ist zornig. Und das ist ein krasses Statement, was uns vielleicht ein bisschen ungemütlich macht. Und wenn ihr das nicht gehört habt, empfehle ich euch die Predigt vom letzten Sonntag, wo der Steffen das erklärt hat, dass wir unseren Zorn nicht auf Gott übertragen dürfen, weil sonst geht da was schief. Aber dass, wenn man Liebe richtig versteht, Liebe auch immer bedeutet, dass eine zornige Seite mitkommt, weil das zwei Seiten einer Medaille sind. Ja, weil Gott die Menschen liebt, ist er zornig, wenn sie zerstört werden oder kaputt gehen. Und Kapitel 3 endet jetzt mit einem radikalen Schlussstrich, den Gott zieht. Er sagt, ich werde Jerusalem und den Tempel zerstören. Das ist der Ort, den eigentlich Gott selber hat bauen lassen und wo er gesagt hat, da möchte ich präsent sein. Und nach hunderten Jahren Geschichte sagt er, jetzt habe ich so die Nase gestrichen voll, ich breche es ab, ich zerstöre den Tempel, ich zerstöre Jerusalem, damit wird es vorbei sein. Das ist schwer irgendwie zu übertragen. Ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es ein bisschen so, wie wenn irgendein katholischer Priester plötzlich anfängt, gegen den Vatikan zu predigen und sagt, so, der Vatikan ist so korrupt, Gott wird den Vatikan in Schutt und Asche legen und den Petersdom niederreißen. Also es wäre ziemlich krass. Und so ungefähr ist das, was Micha hier macht. Und dann kommt der Text, den wir eben gehört haben, Kapitel 4. Direkt danach, was macht Gott da? Er verspricht ein neues Jerusalem. Und er zeichnet ein weltberühmtes Bild von einer Heimat ohne Krieg, von einem Friedensreich. Und ich möchte jetzt mit euch anschauen drei Sachen. Einmal, was für ein Friedensreich ist das? Also wie sieht das genau aus? Wann kommt das denn? Und wie kommt dieses Friedensreich? Also erst, was für ein Friedensreich ist das eigentlich? In den ersten 5 Versen wird das sehr beeindruckend beschrieben und ich möchte da so 4 Eigenschaften rausgreifen. Die erste Eigenschaft ist, ich habe es mal Gotteserkenntnis genannt oder negativ gesagt, es gibt kein biblisches Analphabetentum mehr. Ich lese nochmal den Vers, damit ihr es wieder frisch im Gedächtnis habt. Es werden dann Menschen aus allen Nationen zu diesem Berg herbeiströmen. Viele Völker werden sich auf den Weg machen und einander zurufen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir so leben, wie er es möchte. Das heißt, aus der ganzen Welt strömen Menschen zu diesem Berg, wo der Tempel draufsteht, hin, in Jerusalem, damit sie sein Wort hören können. Das ist das, was sie wollen. Gottes Wort zu hören, ist das angesagteste Ding. Das ist interessanter als Konzerte, interessanter als Fußball, interessanter als Hausbauen, interessanter als im Garten chillen, interessanter als Urlaub. Das Ding, was alle Leute machen, so wie es hier beschrieben wird, was alle wollen, ist, wir wollen auf die Bibel hören. Crazy. Ja? Und die Leute wollen nicht nur lernen und sie wollen nicht nur hören, sondern sie wollen es auch umsetzen. Ein sehr, sehr wichtiges Wort im ganzen Buch Micha ist das Wort gehen. Und zwar wird es so verwendet, auf seinen Wegen gehen oder mit Gott gehen. Und hier ist es sehr gut übersetzt, es bedeutet einfach so leben, wie Gott es will. Also nach seinen Vorstellungen leben. Das heißt, man sagt, Gottes Vorstellungen für mein Leben sind mir wichtiger als die Vorstellungen von Hollywood für mein Leben oder von meinem Chef für mein Leben oder von der Fitnessindustrie für mein Leben oder von meinem Partner für mein Leben oder von irgendjemand anders. So die Vorstellung, die für mich am wichtigsten ist, ist die Vorstellung, die Gott für mein Leben hat. Und daran möchte ich mich orientieren. Das heißt, die Leute sagen nicht mehr, ach, das ist doch veraltet oder das ist eine Zwangsjacke, sondern sie sehen das als was total Positives. Und auch sehr interessant, alle Menschen in der ganzen Welt haben eine gleiche Vorstellung von Gott. Die gehen alle zum gleichen Gott, nämlich zu dem Gott, wie er wirklich ist. Also das ist ein Teil, wie dieses Friedensreich aussieht, Gottes Erkenntnis. Das zweite ist Gerechtigkeit. Es gibt keine Ausbeutung mehr. Hier steht, das ist in Vers 3, dann wird Gott der Richter über viele Völker sein und wird mächtigen Nationen Recht sprechen, auch wenn sie noch so weit entfernt sind. Gott wird also international Recht sprechen, sodass es alle einsehen werden. Er wird alle Konflikte und Ansprüche, die verschiedene Länder haben, eindeutig klären. Stellt euch mal vor, was für eine Welt das wäre, ja? Eine Welt, in der heimatlose Völker, wie zum Beispiel die Rohingya oder die Kurden, eine Heimat bekommen würden. Was für eine Welt wäre das, in der es keine Kämpfe mehr um Grenzen gibt, wie in Ungarn, und wo es keine unrechtmäßigen Annexionen gibt? Was für eine Welt wäre das, in der keine Stellvertreterkriege mehr geführt werden, wie gerade im Jemen? Oder in der kleine Staaten ausgebeutet werden? Afrikanische Staaten, deren Rohstoffe weggenommen werden, oder südamerikanische Staaten, wo der Regenwald abgeholzt wird. Was wäre das für eine Welt, wo dieses Machtgefälle nicht mehr da ist? So eine Welt malt Micha hier auf. Die dritte Eigenschaft von diesem Friedensreich, von dieser Heimat ohne Krieg, ist der Frieden. Auch in Vers 3, dann werden sie ihre Schwerter in Pflugscharen umschmieden und ihre Speere in Winzermesser. Kein Volk wird mehr ein anderes Volk angreifen und keiner wird mehr lernen, wie man Krieg führt. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Kennt ihr alle. Was haben wir dann? Ja, wir haben die Abwesenheit von Krieg. Aber Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. So wie Licht mehr ist als die Abwesenheit von Dunkel. Man kann sich ja auch einen Frieden vorstellen, wo alle bis an die Zähne bewaffnet sind. Alle voll aufgerüstet für den Notfall, dass man sich dann wehren kann. Aber das ist nicht die Art von Frieden, die hier beschrieben wird. Sondern hier wird ein Frieden beschrieben, wo komplett abgerüstet wird, wo entmilitarisiert wird. Das heißt, die Waffen werden umgeschmiedet und für positive Zwecke verwendet. Schwerter, mit denen man Leute umbringt, wenn man es kann, werden umgeschmiedet in Pflugscharen. Das heißt, sie werden in der Landwirtschaft eingesetzt, um damit Menschen zu ernähren, was Positives zu bewirken. Speere, die man normalerweise benutzt, um Menschen umzubringen, werden jetzt in Winzermesser umgewandelt, mit denen man so Reben und Trauben abschneidet und Wein produzieren kann. Eine sehr schöne Sache. Kann ich empfehlen, einen Schluck Wein immer mal wieder. Das heißt, die Waffen werden umgeschmiedet und es findet keine militärische Ausbildung mehr statt. Ich bin noch groß geworden, als es noch den Wehrdienst gab, die Wehrpflicht, und ich habe aus Gewissensgründen verweigert damals. Und ein Grund, warum ich verweigert habe, ich weiß nicht, ob ich das reingeschrieben habe in die Verweigerung, aber ein Grund war, dass ich mir gesagt habe, ich will gar nicht erst in der Lage sein, jemanden umbringen zu können, weil dann habe ich das Problem, nicht jemals so eine Entscheidung treffen zu müssen. Das war für mich so ein Grund, dass ich gesagt habe, ich will gar nicht erst die Möglichkeit haben, jemanden erschießen zu können. Und das geht am besten, wenn ich es gar nicht erst lerne. Und das ist hier so ähnlich. Also hier sagt der Micha, es wird eine Zeit kommen, wo die Nationen gar nicht mehr lernen werden, wie man überhaupt Krieg führt. Und der Grund dafür wird sein, dass man sich gegenseitig vertraut. Dass man dem Nachbarland vertraut, dass man den anderen Ländern vertraut. Und dann muss man keine Angst mehr haben, dass irgendwann mal was passiert, wo ich auf meine Waffen zurückgreifen müsste oder auf meine Fähigkeiten zurückgreifen müsste, sondern ich habe dieses Grundvertrauen. Ich weiß, Frieden wird bleiben und ist dauerhaft. Und deswegen kann ich dieses ganze Kriegszeug einfach mal komplett lassen. Und es gibt weltweit, hat es in der Geschichte extrem viele Friedensbewegungen gegeben, auch hier in Deutschland. Und die haben sich aus Micha das Motto geklaut, Schwerter zu Pflugscharen. Und es gibt vor dem UN-Gebäude in New York eine Skulptur von einem sowjetischen Künstler, der heißt Evgeny Vucetich, wie auch immer man das ausspricht, nicht so wichtig. Und der hat so eine Skulptur gemacht, wo man so einen Mann sieht, der ist ein bisschen muskulöser als ich, und der hat so ein Riesenschwert und der schmiedet es gerade um zu einem Pflug. Also das Schwert geht dann quasi in so einen Pflug über. Und das ist aus Micha inspiriert und das ist so ein bisschen auch Vision geworden für die UN, für ihre Arbeit, dass sie sagen, wir wollen als ein Ziel Frieden in der Welt haben. Was wäre das für eine Welt? Stellen wir uns das mal vor. Eine Welt, in der es keine Kriege mehr gäbe, wie in Syrien. Wo keine Kriegsverbrechen mehr stattfinden würden, wie in Bosnien. Wo es keine Kollateralschäden gibt. Eine Welt, in der die Waffen nicht bloß schweigen, sondern gar nicht mehr existieren. In der es keine Rüstungsindustrie mehr gibt. Keine verminten Städte und keine alten Bomben, die immer mal wieder entschärft werden müssen. Also das ist die dritte Eigenschaft von diesem Friedensreich. Und die vierte, ganz kurz, ist Sicherheit und Wohlstand. In Vers 4, jeder wird ungestört in seinem Weinberg und unter seinem Feigenbaum sitzen, denn es wird nichts mehr geben, wovor er Angst haben muss. Wie wäre das, wenn du deinen eigenen Weinberg hättest und deinen Feigenbaum, unter dem du sitzen kannst? Du magst keine Feigen? Pech gehabt. Nee, natürlich nicht. Das sind Symbole, ja, für ein Leben von Wohlstand. Ja, wo alle Bedürfnisse erfüllt sind, wo man Genussgüter hat. Ja, Wein ist ein Luxusgut, Feigen eigentlich auch. Es ist ein Symbol für ein Leben, wo man keine Bedürfnisse hat, die ungedeckt sind, wo man keine Nöte hat, wo man sich ausruhen kann, wo man Sicherheit hat, man hat keine Angst mehr und man hat seinen eigenen schönen Garten und kann sich da richtig schön gemütlich machen.
Das ist doch ein Leben. Wie klingt das für dich, wenn du das alles zusammennimmst? Also ich würde dieses Friedensreich sofort gegen unsere Welt eintauschen. Jederzeit. Das ist also dieses Bild, was Micha hier malt, was Gott durch Micha seinem Volk mitgibt. Und jetzt ist die große Frage, ja, wann kommt denn dieses Reich? Und eine Antwort, die man geben kann, ist, naja, es wird nie kommen. Ja? Das ist nicht die Antwort, die der Text hier gibt, aber es ist eine mögliche Antwort. Und das wäre die Antwort zu sagen, naja, was hier beschrieben wird, ist es eine Utopie. Utopie, das kommt vom Griechischen, das sind zwei Worte drin, U und Topos. Topos ist der Ort und U ist einfach die Verneinung, also Nicht-Ort. Eine Utopie ist ein Ort, der nicht existiert. Es ist ein imaginärer Ort mit perfekten sozialen und politischen Systemen, ein perfekt idealer Zustand. Ja? Das heißt, per Definition kann eine Utopie nicht existieren. Sie wird nie real. Es gibt, hat in der Geschichte extrem viele Utopien gegeben und ich habe euch mal eine sehr schöne rausgekramt, die mich begeistert hat. Da hat sich jemand überlegt, wie können Menschen brüderlich zusammenleben? Also die Vision ist, brüderlich zusammenleben. Und er hat die Antwort gefunden, es ist notwendig, alles zu eliminieren, worüber wir streiten. Also Geld, Besitz und Frauen. Ist natürlich von einem Mann geschrieben, ihr Frauen könnt euch eure eigene Version machen. Das ist eine Utopie. Es gab auch etwas konstruktivere Utopien. Eine Utopie ist zum Beispiel ganz simpel. Wir wollen Krankheit, Hunger und Tod eliminieren, aus der Welt rauskriegen. Und zwar durch die Wissenschaft, durch den technischen Fortschritt, durch die Gentechnik. Und übrigens sind so Utopien ein schöner Test dafür, an welchen Gott du glaubst. In Micha geht es ja immer wieder um ganz viele Götter. Und wir haben das Gefühl im Westen, dass wir, vor allem wenn wir nicht religiös sind, dass wir keine Götter mehr haben. Aber wenn du eine Utopie hast oder einen Zukunftstraum und dir die Frage stellst, worauf setze ich zu 100%, damit dieser Zukunftstraum, den ich habe, in Erfüllung geht? Die Antwort auf diese Frage, die ist dein Gott. Das wäre in diesem Beispiel, was ich eben gebracht habe, wenn jemand sagt, ich glaube, wir werden es schaffen in der Welt, ich bin mir ganz sicher, dass wir es schaffen, alle Krankheiten zu eliminieren, den Tod loszuwerden und ewig zu leben. Und wir schaffen das durch den biologischen Fortschritt, durch die Gentechnik. Dann würde ich sagen, dann ist in dem Moment die Wissenschaft, die Gentechnik zum Gott geworden. Und ich glaube, ein säkularer Mensch, der nicht religiös ist, der nicht an Gott glaubt, der hat im Prinzip nur zwei Optionen, wenn er einen vergleichbaren Zukunftstraum hat, wie er hier in Micha beschrieben ist. Also entweder, wir machen es mal persönlich, du hast Option A, du vergötterst etwas, das dir deinen Traum garantiert. Du musst irgendetwas nehmen, was du überschätzt und überhöhst, damit dein Traum Realität wird. Das kann eine Führungsperson sein, das kann der technische Fortschritt sein, das kann ein politisches System sein, eine Ideologie, ist egal was. Du nimmst irgendwas und du wettest drauf und sagst, ich glaube daran, dass das uns den Traum und die Zukunft bringen wird, die wir brauchen. Dann ist das dein Gott, du vergötterst etwas. Option B ist, wenn du ein säkularer Mensch bist, du wirst Realist. Und dann musst du den Traum auch einfach aufgeben. Du beschränkst alle deine Hoffnungen und alle deine Zukunftsvorstellungen nur auf das, was durch Menschen realistisch möglich ist. Und der Weltfrieden gehört übrigens nicht dazu. Vielleicht noch nicht mal die Erhaltung unseres Ökosystems. Mal schauen, wie das ausgeht. Das sind im Prinzip die zwei Alternativen, die man als säkularer Mensch hat. Und Micha macht hier eine dritte Alternative auf. Er sagt, du kannst auch an Gott glauben. Ja? Nicht an etwas, was du vergötterst, sondern an den wahren Gott. Den muss man nicht mehr vergöttern, weil er schon Gott ist. Ja, und was ihn auszeichnet ist, er ist allmächtig. Das heißt, er hat die Fähigkeit, eine Zukunft herbeizuführen und Realität werden zu lassen, die wir nicht schaffen könnten. Und er ist treu. Er hat den Wunsch und den Willen und das Versprechen gegeben, dass er diese Welt zum Besseren wenden will. Und der Grund, warum Micha und jeder, der an diesen Gott der Bibel glaubt, wenn er diese Idee von einem Friedensreich hat, von einer Zukunft, von einer Heimat ohne Krieg, nicht an eine Utopie glaubt, sondern an eine Zukunftsbeschreibung, ist dieses Versprechen, was Gott gibt. Und ich möchte es nochmal lesen. Die ganze Begründung für diese ganze Vision ist, das habe ich, der Herr, der Allmächtige, verheißen oder versprochen. Das begründet quasi diese Zukunftsvision, dass es einen Gott gibt, der sagt, es ist meine Welt, ich habe die gemacht und die ist völlig aus dem Lot geraten, aber ich werde sie wieder gut machen und ich bürge dafür mit meinem Namen und ich habe auch die Möglichkeiten, das umzusetzen. Und dieser Fakt macht diesen Text nicht zu einer Utopie, sondern zu einer Zukunftsbeschreibung, wenn man an Gott glaubt. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn das so ist, und nehmen wir mal an, es gibt diesen Gott und er will das wirklich machen und so, wann kommt das denn? Was ist denn der zeitliche Horizont? Und wir haben hier in Vers 1 so einen kleinen Hinweis, da steht, in den letzten Tagen. Es ist nicht so die ganz genaue Beschreibung, damit wird man den Zug nicht erwischen. Relativ schwammig. Und es gibt in christlichen Kreisen so einen Begriff für all das, was die letzten Tage betrifft, und zwar ist das die Endzeit. Und unter diesem Begriff Endzeit gibt es unendlich viele Theorien und Spekulationen und Berechnungen und Absurditäten ohne Ende. Und ich finde es einfach sehr interessant, dass die Bibel, wenn sie über die Zukunft spricht, generell nicht nur hier, sondern im Allgemeinen relativ schwammig und ungenau bleibt. Es gibt so ein paar Fixpunkte, vor allem im Neuen Testament kommen ein paar dazu, aber es gibt nicht so einen Fahrplan, wo genau gesagt wird, so in dem Jahr passiert das und 10 Jahre später das und zack, zack, zack und dann können wir ausrechnen, 2012 geht die Welt zu Ende. Ach nee, das war ja schon. Aber es gibt nicht dieses konkrete zack, zack, zack. Und deswegen würde ich an eurer Stelle auch sehr skeptisch sein, wenn euch Leute da mit sehr viel Überzeugung das präsentieren und einfach mal ein paar Fragen stellen. Ich fände es gut, wenn wir die Bibel einfach respektieren. Wenn die Bibel ungenau ist, dann sollten wir nicht versuchen, genauer zu sein als die Bibel. Und es ist auch eine Sache von Demut, dass man mit vielen Spekulationen und Theorien einfach vorsichtig ist und auch sagt, selbst wenn man selber eine hat, ich mach's mal piano so. Ich drücke die nicht jedem auf und ich weiß, das ist nur meine Theorie. So, kleine Zwischennotiz zum Thema Endzeit. Für die Leute, an die dieser Text gerichtet ist, also die Israeliten im 8. Jahrhundert vor Christus, ist klar, sie werden das nicht erleben, was Micha hier schreibt. Sie werden dieses Friedensreich nicht erleben. Denn schon im Kapitel 3 hat ihnen ja Micha gesagt, Jerusalem wird zerstört werden. Das passiert vorher, ist aber noch nicht passiert zu diesem Zeitpunkt. Und dann gibt es hier einen ganzen Abschnitt in den Versen 9 bis 14, ja, wo geschrieben wird, dass sie ihren König verlieren werden und dass sie ins Exil gehen werden. Das heißt, sie werden ihr Heimatland verlieren, sie werden verschleppt werden nach Babylon, ins Ausland. Und sie werden viele Schmerzen erleiden. Das heißt, es wird richtig, richtig hart für diese Leute. Und sie werden diese Hoffnung, die ihnen hier geboten wird, in ihrer Lebzeit nicht erleben. Und das liegt daran, dass Gott andere Zeitspannen hat als wir und dass er andere Pläne hat als wir. Überlegt mal, dieser Text ist fast 2700 Jahre alt oder ein bisschen älter. Und immer noch warten wir auf dieses Friedensreich. Das ist ja noch nicht Realität. Und auch für uns als Christen gilt es, dass wir wie Israel Hoffnung haben für die Zukunft. Eigentlich gilt das ja für jeden Menschen. Und wir haben Hoffnung und oft sind da Hoffnungen dabei, die werden wir in diesem Leben nicht erleben. Das kann eine Krankheit sein, die unheilbar ist. Das kann der Weltfrieden sein. Das können ganz viele Sachen sein, wo wir einfach realistisch sagen müssen, kann gut sein, wahrscheinlich sogar, werde ich in meinem Leben nie diesen Wunsch erfüllt bekommen, dass sich das erledigt. Was bringt das Ganze dann? Naja, mit so einer Hoffnung, mit so einer Zukunftsvision lässt sich das, was man hier manchmal erleiden muss, viel leichter ertragen. Ja? Wer würde freiwillig eine Geburt durchmachen, wenn er nicht am Ende ein Baby in den Händen halten könnte? Niemand. Ja, der ganze Grund, warum das überhaupt ein erträglicher Schmerz ist und man sagt, das mache ich durch, ist, dass man weiß, danach kommt was. Das ist so gut und das ist so wunderschön und das ist so ein Wunder, dass ich sage, das lohnt sich und ich halte es aus. Ja? Und genauso ist es für uns, wenn wir sagen, ich glaube diesen Versprechen, die Gott über die Zukunft macht und ich glaube, dass das kommen wird und ich halte daran fest und selbst wenn wir es vielleicht in unserem Leben noch nicht erleben, kann es uns einiges einfacher machen, weil wir diese Perspektive haben und sagen, es lohnt sich, das durchzuhalten, was wir hier manchmal durchmachen müssen. Zwischen den Worten noch nicht und nie liegen Welten. Also, wann kommt das Friedensreich? Wir wissen es nicht genau, es ist irgendwann in der Zukunft, aber es gibt uns Hoffnung. Und jetzt ist die Frage, die letzte, wie kommt dieses Friedensreich? Es gibt Etappen auf diesem Weg von unserer Welt, die echt kaputt ist, wenn wir die Nachrichten anschauen, wenn wir einfach ein bisschen die Augen aufmachen, und der Welt, die hier beschrieben wird in Micha. Es gibt 2 Schritte auf diesem Weg. Und der erste Schritt, den sehen wir in Vers 6 bis 8, da sagt Gott, ich werde Jerusalem zerstören, ihr werdet weggehen, zerstreut sein, aber ich werde euch wieder sammeln, ich werde einen Rest sammeln. Ich werde Menschen zusammensammeln, die schwach sind, die vielleicht nicht so die Leute sind, die man sich eigentlich aussucht, wenn man ein Projekt startet. Und ich werde mit denen neu starten und dieses Friedensreich, was einmal für die ganze Welt kommt, im Kleinen schon sichtbar machen. Und das Zweite, das die zweite Etappe ist, und darum wird es nächste Predigt gehen, das ist das ganze Kapitel 5. Da sagt Gott, ich werde einen König einsetzen, der den Frieden bringt und der über diesen Rest dieses Volk regiert. Und dieser König heißt Jesus. Und wir gehen ja so langsam auf Advent zu und Weihnachten. Und da geht es um Jesus. Und es ist sehr interessant, wenn man sich mal kurz anschaut, wie groß das Thema Frieden ist, wenn es um Jesus geht. Bei seiner Geburt kündigen die Engel an, Frieden auf Erden. Der Name von Jesus, einer seiner Namen, ist Friedefürst. In seiner berühmten Bergpredigt hat Jesus an seinen Nachfolgern gesagt, ihr sollt Friedensstifter sein, ihr sollt Frieden in die Welt bringen. Kurz vor seinem Tod hat er zu seinen Nachfolgern gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann ist er gestorben, um durch seinen Tod Frieden zwischen uns und Gott herzustellen, der dann die Grundlage dafür wird, dass wir untereinander zwischenmenschlichen Frieden haben können. Und dann ist eine Gemeinschaft von Nachfolgern entstanden, die Kirche, die sich immer so gegrüßt haben, sie haben gesagt, Gnade und Friede sei mit dir. Das war der typische Gruß, ist in jedem Brief, den man geschrieben hat, drin. Und dann haben sie einen Segen formuliert, wo man einander gesegnet hat und gesagt hat, und der Friede sei mit dir, der jede Vernunft übersteigt. Das heißt, diese Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern ist eine Gemeinschaft, in der Frieden ein ganz, ganz, ganz großes Thema ist. Diese Vision, dass es irgendwann ein Friedensreich geben wird, ist keine Vertröstung, sondern das hat ganz praktische Auswirkungen. Und ich möchte euch dazu ein Zitat vorlesen von C.S. Lewis. C.S. Lewis hat geschrieben, wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, gerade diejenigen waren, die am höchsten von der zukünftigen Welt dachten. Erst seit die meisten Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Zielt man auf den Himmel, so bekommt man die Erde als Zugabe. Zielt man auf die Erde, so bekommt man keins von beidem. Und dann hat er ein paar Beispiele gebracht, zum Beispiel William Wilberforce, der die Sklaverei abgeschafft hat in England, der hat das aus christlicher Motivation gemacht. Er sagt, wir schauen einfach mal in die Geschichte rein, welche Menschen haben wirklich was bewegt? Welche Menschen haben wirklich sich unglaublich viel für diese Welt eingesetzt, damit diese Welt ein besserer Ort wird? Und interessant, sehr, sehr viele Menschen sind dabei, die geträumt haben von der zukünftigen Welt, die gehofft haben auf die zukünftige Welt, die über den Himmel nachgedacht haben, über die neue Erde, die Gott bringen wird. Es ist also nicht so, dass es quasi eine Vertröstung ist und man eine Realitätsflucht, wir beschäftigen uns mit irgendeinem schönen Utopie, mit irgendwas, was wir uns ausdenken und vernachlässigen diese Welt, sondern wenn wir wirklich verstehen, wie die Welt einmal sein wird und wie sie ursprünglich gedacht war, dann bringt das am meisten Veränderung für unsere Welt hier. Das ist die These von C.S. Lewis. Und wir sehen das so im Kleinen auch schon in diesem Bibeltext. Denn nach dieser Vision kommt ein sehr interessanter Vers, das ist der Vers 5, wo der Micha aus dieser Zukunftsvision eine kleine Anwendung zieht für ihn jetzt, wo er sagt, auch wenn jetzt der Frieden noch nicht da ist, haben wir jetzt schon etwas, was sie tun können. Und zwar in Vers 5 sagt er, mögen auch alle Völker ihren eigenen Wegen nachfolgen. Jeder den Namen seines Gottes anrufen. Wir wollen unserem Gott für immer und ewig nachfolgen. Was er hier sagt ist, im Prinzip macht er einen Vergleich. Er sagt, es gibt sehr, sehr viele Götter. Es gibt sehr viele Dinge, die uns versprechen, dass die Welt irgendwann mal perfekt wird oder super gut wird. Ja, ich habe ja schon viele gelistet. Und er sagt, dieser Gott, der dieses Friedensreich vorstellt, der ist einfach der Beste. Der hat auch wirklich die Kapazität dazu. Und deswegen lohnt es sich jetzt schon, mit diesem Gott volle Sache zu machen, 100%. Sich dem anzuschließen und sich seiner Sache zu verschreiben. Und nicht irgendwie erst das aufzuschieben auf später. Das ist eine praktische Anwendung aus dieser Vision. Es gibt eine Parallelstelle, wo genau dieser gleiche Text bei einem anderen Propheten vorkommt, bei Jesaja, und die haben ungefähr zeitgleich gelebt. Und er zieht eine etwas andere Anwendung. Er schreibt am Schluss von diesem Text, wir wollen im Licht von Gott leben. Das heißt, wir wollen Licht sein, hell leuchten in dieser Welt. Das heißt, auch er checkt, wenn ich mit so einer Vision lebe und glaube, das ist die Zukunft, auf die wir zusteuern, dann verändert das mein Leben jetzt. Ich möchte euch zwei Beispiele dafür bringen, wie das ganz konkret auch passiert ist. Mosambik ist ein Land in Afrika. Dort gab es 19 Jahre lang Bürgerkrieg. Und es gab dort einen anglikanischen Bischof, der hieß Dom Dinis Sengulane. Und der hat sich sehr engagiert, diesen Bürgerkrieg mit zu Ende zu bringen. Und gerade in der Endphase hat er sich sehr eingebracht. Und er war als Anglikaner natürlich Christ und er kannte diesen Bibeltext. Und von diesem Bibeltext inspiriert hat er ein Projekt gestartet, das hieß Transforming Arms into Tools, also Waffen in Werkzeuge verwandeln. Und es war so, das Land war nach 19 Jahren Bürgerkrieg voll von Waffen. Die Waffenindustrie hat sich da richtig schön hat daran verdient. Überall waren Waffen und die Leute wollten die Waffen nicht an die Regierung abgeben, weil sie Angst hatten vor Strafverfolgung. Und er hat ein Projekt gestartet, was nicht von der Regierung aus war, wo die Leute ihre Waffen hinbringen konnten. Und sie konnten sie quasi tauschen gegen Werkzeuge, zum Beispiel gegen eine Nähmaschine oder gegen Baumaterial oder gegen ganz praktische Sachen, die zum Wiederaufbau des Landes, die für die Gesellschaft was bringen. Hat quasi, es sollten lebenbringende Werkzeuge statt todbringende Werkzeuge entstehen. Und es gab ein Dorf, die haben ihr komplettes Waffenarsenal gegen einen Traktor eingetauscht. Ja? Cooler Deal. In über 10 Jahren, in denen das Projekt lief, wurden 1 Million Waffen eingetauscht. Und aus diesen Waffen wurden dann Möbel gebaut, Bettgestelle, Tische, Stühle und Kunstwerke. Ein Künstler hat so den Baum des Lebens gemacht aus AK-47. Das heißt, hier wurde etwas transformiert. Das ist dieses Schwerter zu Pflugscharen. Ein zweites Beispiel ist ein US-Offizier, Leon Maltby hieß der. Der hat nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Kugeln von Maschinengewehren Abendmahlbecher gemacht. Vorher das Blei entfernt, damit es nicht giftig ist. Und dann hat er mit diesen Bechern japanischen Christen das Abendmahl gespendet, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, den Erzfeinden. Eine unglaubliche symbolische Handlung, inspiriert von diesem Text. Gottes Friedensreich wird zu seiner Zeit kommen. Aber durch Jesus wird es jetzt schon im Kleinen sichtbar. Durch uns. Und das ist die Botschaft dieses Textes. Und ich möchte zum Abschluss ein Zitat lesen, was das sehr schön auf den Punkt bringt. Ihr habt es abgedruckt bei euch, das ist das zweite. Da schreibt Stephen Dempster: Die Gemeinde oder die Kirche mit ihrer Verkündigung von Vergebung und Frieden ist eine Stadt auf dem Berg, berufen, um die Welt zu erleuchten, berufen, die Geschichte zu verändern, bis die Geschichte an ihr Ende kommt. In Micha und in Christus hat die Gemeinde die Musik der Zukunft gehört. Sie ist berufen, in der Gegenwart zu ihrer Melodie zu tanzen.